Ja, wir wollen heute Morgen weiterfahren in der Thematik von Mose und passend zu der Zeit, wo wir jetzt gerade drinnen stehen, werden wir auch in der Thematik uns damit beschäftigen vom... Letztes Mal haben wir miteinander angeschaut, der Herdboden, den der Mose bei seiner Mission hatte, hochgesteckte Erwartungen. Ah, wir haben eine falsche Predigt. Wie? Ja, genau, die unvergessliche Nacht haben wir. Die bleibt jetzt unvergesslich. Miteinander angeschaut, dass ja der Pharao die Frage gestellt hat, wer ist der Herr? Warum sollte ich dem gehorchen? Warum sollte ich euch ziehen? Ich kenne ihn nicht. Und darum, das könnt ihr gerade vergessen. Das war seine Antwort, wo der Mose gekommen ist, um eigentlich eben seine Mission wahrzunehmen, das Volk Israel rauszuführen. Und dann gibt Gott eine Antwort auf die Frage. Und die Frage, oder die Antwort auf die Frage, die ist in Kapitel 7 bis Kapitel 14 zu finden. Es sind nämlich neun gelbe Karten, die ein Ziel haben. Pharao oder Ägypten, dir sollt erkennen, wer der Wahr, der Souverän, der eigentlich Gott ist. Und Gott sagt dort hier, darum, an dem, was nun geschieht, sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Gott will sich dem Pharao zeigen. Sie, die so viele Götter hatten, und dann haben wir gesehen, Jahwe ist der allein souverän Gott. Und er möchte auch die entsprechende Anerkennung. Und dann kommen verschiedene Plagen über das Volk der Ägypter und werden plagt. Und mit jeder Plage, das haben wir angeschaut, ist irgendwelche Götter, die letztendlich entlarvt sind worden als unfähige Götter. Und dass der Herr, Jahwe, der Einzige ist, der 100% Hoheitsgewalt hat und nichts entgleitet ihm. Das hat Gott in all diesen Plagen einfach souverän dargestellt. Und Gott hat geredet und geredet und geredet. Und mit jeder Plage heisst es, und der Pharao hat sie doch nicht losziehen, und er verstockt sein Herz. Und eines Tages kommt es so weit, dass es heisst, und Gott hat dem Pharao sein Herz verstockt. Viele von diesen Gerichten, die dort hier beschrieben sind, finden wir auch in der Apokalypse, also bevor dass Jesus wiederkommt, in diesen Zornenschalen und all die Gerichte, die werden über die Erde einmal kommen. Und ebenso die verhärteten Menschenherz. Und letztendlich geht es darum, dass Gott uns zeigen will, schaut, ich rede. Und wenn man sich ihm gegenüber verstockt und verhärtet, dann kommt es wie beim Pharao, das Pharaonenprinzip, könnte man es nennen, zu einer Verhärtung, zu einer Verblendung, dass Gott uns wie verblendet. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf sein Reden hören. Und ein Haus, das hier aufleuchtet aus all diesen Plagen raus, ist, dass Gott sein Volk, zwar die ersten drei Plagen, die sind sehr unangenehm gewesen mit den Fröschen und den Stechmückli und das Wasser, das zu Blut ist worden, sehr unangenehme Sachen, die sie noch müssen miterleben mussten. Aber nachher, sie waren immer verschont gewesen von den nächsten Plagen. Und das zeigt mir etwas. Das ist das, was Gott auch im Neuen Testament uns immer wieder vor Augen führt. Gott lässt seine Leute nicht im Stich. Und wir sind nicht bestimmt für das Gericht, für den Zorn und für all die Sachen, die auch werden über die Erde einbrechen. Ich bin überzeugt, Gott wird sein Volk Bewahrung schenken. Und dann kommt die Nacht aller Nächte. Der Pharao gibt einfach nicht auf. Er will sie nicht ziehen. Und wir müssen sehen, die letzte Plage war ja 3 Tage völlige Dunkelheit. Und das nur über Ägypten. Also das ist nicht so, dass die Sonne irgendwo ist bleiben stehen und irgendwo ist einfach 3 Tage hell gewesen. Nein, es ist ausdrücklich beschrieben, dass dort, wo das Volk Israel gewohnt hat, dort ist es, hat es normal Tag und Nacht gegeben. Aber über Ägypten ist es einfach 3 Tage lang stockfinster gewesen. Und das hat eine besondere Bewandtnis. Wenn wir wissen, dass die 9. Plage, eben die Finsternis, damit zu tun hat, dass der Pharao als Sonnengott, der Sonnengott verkörpert hat. Der Sonnengott Ra. Und dass man eigentlich ihn angebetet hat. Und jetzt ist er völlig machtlos. Es ist einfach völlige Finsternis. Völlige Finsternis. Und er wäre eigentlich völlig entlarvt worden. Und eigentlich müsst ihr sagen, nach dieser Machtdemonstration vom ewigen, souveränen Gott, der einzige Gott von Yahweh, jetzt lohnt es sich. Aber nein, es heisst, er verstockt sich wieder. Und dann kommt die letzte Drohbotschaft. Wir hätten ja immer gerne nur Frohbotschaften, das ist mir schon klar. Aber es gibt tatsächlich auch Drohbotschaften, auch im Wort Gottes. Und hier ist so eine Drohbotschaft. Der Herr sagte zu Mose, ich will dem Pharao und dem Land Ägypten noch einen letzten Schlag versetzen. Danach wird er euch ziehen lassen. Ja, er wird euch nicht einfach gehen lassen, sondern regelrecht aus dem Land jagen. Und zwar ein für allemal. Was soll da passieren? Es gibt den Punkt, den gibt es auch in unserem Leben, den gibt es grundsätzlich. Und das ist übrigens auch ein Thema, das wir in diesen Glaubenskurs anschauen. Der Point of No Return. Wo irgend Gott einfach sagt, bis hierher, bis daher, da gebe ich Gnadezeit, da gebe ich Warnungen, da will ich zur Umkehr rufen. Aber es gibt den Point of No Return, wo du einfach nicht mehr, wo es einfach am Ende ist. Mose gab bekannt, so spricht der Herr, um Mitternacht werde ich durch das ganze Land gehen und alle erstgeborenen Söhne der Ägypter töten. Den Sohn des Pharaos auf dem Königsthron trifft es genau wie der Sohn einer einfachen Sklavin mit der Handmühle. Auch jedes erstgeborene männliche Tier auf den Herden der Ägypten wird sterben. Die Israeliten und ihre Tiere aber werden verschont bleiben. Daran und noch einmal, um welche Frage geht's? Welcher Gott ist der einzige, der richtige Gott? Daran kann jeder erkennen, dass ich die Israeliten anders behandle als die Ägypter. Und ich bin der wahr, der einzige Gott. Und dann werdet ihr können gehen. Und dann heisst er hier, und glühend vor Zorn, ich stelle mir vor, der Mose ist beim Pharao gewesen, eine letzte Audienz, und hat ihm die Botschaft gebracht. Tief berührt von dem, was hier mit verbunden ist. Das muss man sich vorstellen. Das betrifft jede Familie mehrfach. Da steht vielleicht der Vater von dem Kind weg. Aber da steht auch der Erstgeborene oder die Erstgeborene von den Kindern und vielleicht der Erstgeborene Grossvater und nachher alles Nutzvieh. Es betrifft einfach jede Familie mehrfach, was da hier abgeht. Das ist ein furchtbares Gericht gewesen. Vor allem, wenn man noch anschaut, dass die Erstgeborenen ja das doppelte Anrecht auf dem Segen vom, also beziehungsweise vom Erben heute, dass sie eigentlich eingesetzt waren zu einer besonderen Stellung. Und jetzt werden ausgerechnet die werden sterben. Und ich bin überzeugt, der Mose ist so erzürnt, dass der Pharao einfach so bockig, so stur bleibt, so unnachgiebig, dass es jetzt so hat müssen, so weit kommen. Mit hochrotem Kopf, voller Zorn über das Elend, das jetzt kommen muss, verlässt er das Haus vom Pharao ein letztes Mal. Er weiss, wir werden uns nicht mehr begegnen. Und dann lesen wir von einer ganz speziellen Packliste. Okay, wenn wir wüssten, wir müssen jetzt ausziehen, wir auswandern auf Kanada oder was weiß ich woher, dann haben wir eine Packliste. Und die Packliste in der damaligen Zeit, wenn ich wüsste, jetzt muss ich richtig Kanan hochziehen, durch Gebiet, wo trocken und dürr ist, was nimmst du mit? Wasserschläuche in der damaligen Zeit. Oder Kanister heute, oder? Wasser unbedingt, Wasser! Und dann Kornsäck. Und jetzt ist interessant, die Packliste, wo Gott hier sagt, das ist, sagt dem Volk, dass sie ihre Nachbarn um Wertgegenstände aus Silber und Gold bitten sollen. Der Herr hatte nämlich dafür gesorgt, dass die Israeliten Gunst bei den Ägyptern fanden. Das ist eine spezielle Packliste. Gold und Silber. Für was? Das können sie nicht essen in der Wüste. Das gibt ihnen kein Wasser. Gott, das ist eine Vorsehung Gottes. Ein Vorsehung Gottes von jeder seiner Machtdemonstration. Gott hat gewusst, ich kann euch in der Wüste anders versorgen. Ihr werdet es erleben. Ich bin nicht auf das angewiesen, was ihr denkt. Aber das hier, das ist sozusagen wie der Lohn für die 400 Jahre Sklaverei, die ihr jetzt dulden müsst. Und sie haben die Gunst. Und sie sind auch am Gehorsam. Die haben ja keine Ahnung gehabt. Es wird ihnen nicht erklärt, für was. Wisst ihr, für was? Für was haben sie das Gold gebraucht und das Silber und den Reichtum, den sie hier einsammeln können? Sie sind einfach gehorsam gewesen, sie haben es gemacht. Keine Ahnung, für was. Gott hat das ausgebraucht, die Stiftshütte nachher so herrlich und so wunderbar zu machen. Letztendlich ist es darum gegangen, zur Verherrlichung Gottes. Und dann kommt der Countdown zur Freiheit. Entscheidend wichtige Vorbereitung, weil dann der Mose im Volk Israel hat müssen ausrichten, am 10. Tag von diesem Monat soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Und wenn eine Familie zu klein ist, um ein Lamm ganz zu essen, soll sie noch die Nachbarn zusammentrommeln und die sollen auch mit ins Haus kommen und mitessen. Teilt es einfach so ein, dass genug Fleisch für alle da ist und es soll aber nichts übrig bleiben. Sucht ein einjähriges männliches Tier, soll ohne Fehler sein, es können Schaf oder Geissen sein, und bis zum 14. Tag vom ersten Monat müsst ihr das gesondert halten. Wow, und da gibt's noch viele andere Vorschriften und Sachen, die er gesagt hat, dass sie jetzt einfach mal so die wichtigsten Instruktionen, Vorbereitungsinstruktionen. Und da redet er von ganz genauer Daten, die er setzt. Am 10. von diesem Monat. Und dann macht er wie einen neuen Kalender auf. Und der Kalender ist neu entstanden dort hier. Es gibt eigentlich so den Privatkalender, den politischen Kalender und den religiösen Kalender, wenn man das mal so nennen will. Und es wird ein ganz, ganz, ganz besonderes Monument errichtet. Nicht in Form von irgendem, etwas, was man erbauen hat, von einem Denkmal, wie wir es vorstellen, sondern ein Ritual. Ein Ritual. Ein ganz unglaubliches Ritual. Vor über 3400 Jahren ist das Ritual, das Mahnmal errichtet worden. Und von dem reden wir. Und das wird nachher so genau beschrieben. Dann sollen die ausgewählten Lämmer in der Abenddämmerung geschlachtet werden und etwas von dem Blut der Tiere in eine Schale aufgefangen werden. An die Pfosten und den oberen Türbalken der Häuser sollen sie streichen, in denen sie das Lamm essen. Spezielle Anweisung. Jetzt müssen wir vorstellen, wie das so zu und her geht. Da ist das arme Volk Israel, das so lang, über 400 Jahre in dieser Sklaverei gekrüppelt hat, wo mit 70 Menschen nach Ägypten gekommen sind und sich jetzt zu einem über 2 Millionen Volk entwickelt haben und gewachsen sind. Und jetzt die vor ihren Häusern das umsetzen, was hier der Mose ihnen sagt. Sie gehen raus, sie schlachten ein Lamm oder ein Geiss, wo sie vorher 4 Tage lang schön gesondert gehalten haben, wo keine Fehler, nicht ein gebrochenes Bein, nicht ein Hinkens, nichts irgendwo, nein, sondern eben ohne Fehler. Sie haben das gehalten, ausgesondert und dann gehen sie es schlachten. Und das Blut fangen sie auf, ein Modell vom Blut, und streichen das die Türbalken. Was für eine widersinnige, blöde Handlung. Was macht das für einen Sinn? Es macht Sinn. Es macht gewaltig Sinn. Auch wenn das nicht verstanden wird. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Was aber einen unglaublich tiefen Sinn hat. Aber sie machen es. Sie machen es. Warum machen sie es? Weil sie Vertrauen haben. Weil sie Vertrauen haben, das, was der Mose hier gesagt hat. Und dann wird es weiter gesagt, hey, das wird nicht ein gemütliches Festmahl geben, das ihr könnt herhöckeln und nachher einfach nach Zeit lassen und das Essen und schon mal das Lamm vorbereiten und ausbeindeln und machen. Nein, das muss schnell irgendwo über dem Feuer braten werden, ganz schnell. Und ihr müsst beim Essen eure Schuhe bereits angelegt haben und die Wanderstöcke in der Hang stehend. So feiert das Passa ein Fest für mich, den Herrn. Das Vertrauen zu haben. Das Vertrauen zu haben. Dass es hier jetzt tatsächlich Aufbruch ist. Dass es jetzt heisst, jetzt können wir gehen. Das erste Essen in Freiheit. Das erste Essen in Freiheit. Als freies Volk. Und der Hausvater ist stossen beschäftigt, das Lamm zu schlachten, während dann die Hausmutter vielleicht zusammenpackt die nötigsten Sachen, um auszuziehen. Und dann wird das ganz schnell gegessen. Das Blut an die Tür pfosten, und das Lamm gegessen. Und jetzt, 1400 Jahre später ungefähr, sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn esst und sein Blut trinkt, so ist kein Leben in euch. Wow! Das hat einen Zorn ausgelöst. Das hat einen unglaublichen Zorn ausgelöst im Volk Israel. 1400 Jahre später, wo Jesus das sagt. Und jetzt merken wir plötzlich, da ist ein Bezug da, da ist ein Mahnmal da. Das hat auf etwas hergewiesen. Und darum ist es so entscheidend wichtig, dass Jesus ganz genau das Datum gewählt hat für sein Sterben. Ganz genau das Datum. Die Juden wollten ja das verhindern. Sie haben ja gesagt, nicht an diesem Tag. Ja, nicht an diesem Tag. Weil dann ist ein grosser Volksauflauf. Sie haben es verhindern. Sie haben es nicht verhindern. Es hätte genau dann passieren müssen, wo der Sohn Gottes verraten ist worden und dann ans Kreuz gehen musste, wo er das Opferlamm gesehen ist. Und dann ist eine Begründung angegeben. Das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, das sagt Gott durch Mose, im Volk Israel, wenn ich das Blut sehe an euren Türpfosten, will ich euch verschonen. Passa heisst nichts anderes, weder vorübergehen. Passa, der Begriff vorübergehen, man kann auch sagen verschonen. Ich werde euch verschonen. Euch wird nichts passieren. Und was verschont sie? Nochmal, und das ist jetzt das entscheidend Wichtige. Liebe Israeliten, wenn ihr so richtig vorher, richtig zünftig glaubt, dann, vielleicht hat es Israeliten gegeben, wie es heute auch Christen gibt oder beziehungsweise Menschen gibt, die sagen, das ist doch eine blutige Angelegenheit. Und was soll das für eine Banalität sein? Was soll das bringen? In dem, dass wir hier ein bisschen Blut von diesen Schafen, die Türpfosten, was soll das? Und das ist so eine blutige, grusige Angelegenheit. Und der Zeitpunkt ist vielleicht unpassend. Wir sind immer noch in Sklaverei. Wir spüren so nichts von dieser Macht Gottes. Das ist uns zu brutal. Nein, sie hätten die Gedanken haben können, aber sie haben sie nicht gehabt. Sie haben einfach da, was ihnen gesagt ist worden. Und das finde ich so speziell. Und jetzt steht hier, und ganz einfach, dort wird Gott vorbeigehen und sie verschonen. Das und nur das ist die Rettung gewesen. Ich stelle mir vor, ich habe mir das so vorgestellt. Da geht Gott dadurch. Und er fragt nicht nachher, liebe Leute, liebe Kinder in diesem Haus, wo ihr jetzt hier zusammen seid und das Lamm esset und die Türbalken hier bestrichen sind mit dem Blut. Aber da ist noch ein Teenager, der war schrotzfrech gewesen. Noch am gleichen Abend zu den Eltern. Rotzfrech. Und hat sich versündigt. Da ist vielleicht ein Ehemann, der hat an diesem Tag, am gleichen Tag, vielleicht noch die Nachbarn begehrt. Da war vielleicht eine Frau, die hat mit der Nachbarin noch irgend über eine andere Nachbarin gelästert, was das Zeugs hält und Unwahrheiten verbreitet und gelogen. Und jetzt kommt Gott nicht, und jetzt müssen wir gut herlassen, gut herlesen, was da steht. Gott fragt nicht, ist alles in Ordnung bei euch? Ist alles perfekt? Nein! Gott schaut, habt ihr geglaubt, dass das Blut von dem Lamm, das ihr jetzt gegessen habt, oder dran seid am Essen, dass ihr das Blut in die Türrahmen gestrichen habt. Und dort ist Passa. Dort geht er vorbei. Und dort bleibt das Gericht aussen. Dort wird das Unheil vorbeigehen. Das ist eine Botschaft für uns. Aus Gnade allein und das nicht aus euch, damit sich nicht irgendjemand rühme. Ich weiss so viel aus der Bibel und ich bin so treu in der Gemeinde und ich gehöre zu einer Freikirche. Gott fragt nicht danach, welche Kirche das du gehst. Gott fragt nicht danach, ob du das oder jenes gemacht hast. Natürlich möchte er das, also jetzt nicht falsch verstehen. Er möchte Heiligung, dass wir verändert werden. Aber Gottes Gnade, dass er vorübergeht, dass das Gericht ausbleibt, das ist nur und nur dort dran, dass sie hier vertraut haben, dass sie geglaubt haben, dass das Blut von dem Lamm sie reinigt, beziehungsweise die Strafe abhaltet. An die Türbalken streichen, das wird euch verschonen und das Fleisch von dem Lamm essen. Das sind die zwei Anweisungen gewesen. Ich weiss, nachher sind noch die mit den Bitterkräutern gekommen, die Anweisung und das ungesäuerte Brot. Sie haben gar nicht Zeit gehabt, noch jetzt das Brotteig ansäuern und so weiter, sondern sie haben ungesäuertes Brot gegessen. Und dann sagt Gott, das sollt ihr niemals vergessen. Und jetzt merken wir, das Monument, das hier errichtet ist worden, das hat eine unglaubliche Bedeutung. Darum ist es ein Mahnmal sondergleichen. Ein Mahnmal sondergleichen. Bis auf heutigen Tag, das ist ja gerade schön. Jetzt gehen wir auf Karfreitag und Ostern zu. Für uns Karfreitag und Ostern. Das Sterben von Jesus Christus, haben wir das feiern. Und seine Auferstehung vor allem. Und für das Volk Israel immer noch bis auf heutigen Tag. Das Pesachfest. Das sollt ihr niemals vergessen. Darum feiert jedes Jahr an diesem Tag, nicht irgendeiner, ein Fest für mich, den Herrn. Dies gilt jetzt und für alle kommenden Generationen. Und darum sage ich, das ist ein unglaubliches Monument, das hier errichtet ist worden. Um was geht's? Zusammengefasst. Der Lösungsleben in der Freiheit durchs Opferlamm. Und ich sage es noch einmal, aus göttlicher Gnade. Göttliche Gnade, nicht aus Werk, nicht aus perfektem Lebenswandel, ums Bibelwissen, um das und jenes, sondern Gnade und gepaart mit dem Vertrauen. Wenn es da hier Israeliten gegeben hätte, das ist uns nicht berichtet, wenn es Israeliten gegeben hätte, die eben genau so denken, zu blutig, da, also was soll das Dummste, dass da jetzt ein Schaf sterben müsst? Das geht auch irgendwie anders. Dann wäre sie nicht verschont geblieben. Es ist nur um das gegangen. Die entscheidende Nacht der Nächte. Und dem passiert das, was Gott gesagt hat. Um Mitternacht tötete der Herr alle erstgeborenen Söhne der Ägypter. Alle. Also das hat in jedem Haus, vielleicht sogar mehrere, Tote gegeben. Weil das ja Grossfamilien zusammengelebt. Und natürlich auch vom Nutzvieh. Im ganzen Land hörte man lautes Klagen. Es gab kein Haus, schon logisch, in dem nicht ein Toter gelegen hätte. Was für eine Nacht. Was für eine Nacht vom Gericht. Und in der gleichen Nacht, in der gleichen Nacht, Freiheit und Freude, noch in der gleichen Nacht, ließ Pharao Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen, zieht so schnell wie möglich und verlasst unser Land. Die Ägypter drängten die Israeliten zur Eile, damit sie schleunigst das Land verlassen. Logischerweise, wenn ihr noch länger da bleibt, sind wir alle zusammen tot. Das haben sie gewusst. Wir sind alle zusammen tot, wenn ihr noch länger da bleibt. Und darum, haut ab! Haut so schnell wie möglich ab. Und im Psalm 105 wird es beschrieben, so beschrieben. So führte er sein Volk gesund und stark heraus. Lesen wir doch hier. Reich beladen mit Silber und Gold. Das haben sie sich nicht können aneignen im Laufe der Sklavenzeit. Das haben sie noch überkommen. Reich beladen mit Silber und Gold. Die Ägypter waren froh, sie endlich los zu sein. So führte er Gott, der allein herrschend Gott, sein auserwähltes Volk heraus und sie sangen und sie jubelten laut vor Freude. Was hat das eigentlich mit mir zu tun? In der Bibel steht, forscht in der Schrift. Forscht in der Schrift. Auch im Alten Testament, in der Schrift. Um ewiges Leben zu finden. Sie, die Schrift vom Alten Testament, sie ist es, die auf mich, Jesus Christus, herweist. Drum siehst du das Lamm. Ihr kennt das Lied, ich werde es nachher einspielen. Siehst du das Lamm? Das ist die Frage. Siehst du das Lamm in jener Nacht? In dieser Nacht, was dort hier abgegangen ist, wo die Freiheit brachte, sein Blut an Türen angebracht, es retten vor der Todeshand, das Volk kann ziehen in neues Land, ins verheißene Land. Und in Johannes 1, Vers 29 steht, seht her. Und jetzt sind wir im Neuen Testament. Jetzt kommt der Herr Jesus auf Johannes zu, um sich zu taufen. Und jetzt macht Johannes die Bemerkung. Seht her. Da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Alle die Opferungen, was Volk Israel nachher in der Wüste, die müssen machen in der Stiftshütte, im Tempo und über die ganze Zeit, das sagt uns der Hebräerbrief, die haben keine einzige Sünde können wegnehmen. Keine einzige Sünde. Kein Opfer konnte Sünde wegnehmen. Aber, und jetzt haben wir es aber, sie haben das gemacht, vorausschauend auf das Opfer, das wird kommen. Jesus Christus. Und in dem Vorausschauenden sind sie gerettet gewesen. Wir stehen an einem anderen Punkt. Wir schauen zurück. Wir sehen das Opfer, das passiert ist am Kreuz auf Golgatha. Wir haben eine viel bessere Position. Weil wir sehen, dort ist das vollkommene Lamm Gottes gestorben für unsere Sünden. Und darum steht im Hebräer 11, jetzt müssen wir einfach ein bisschen theologisch unterwegs sein, wie kam es, dass Mose das Passa einführte? Im Vertrauen auf Gott befahl Mose dem Volk Israel, das Passa zu halten und die Türpfosten mit Blut von einem Lamm oder von einem Geiss zu bestreichen, damit der Engel des Todes ihre erstgeborenen Söhne nicht tötete. 1400 Jahre später, jetzt 1400 Jahre später, hä? Als die Stunde für das Passamal gekommen war, nahm Jesus mit den Aposteln an der Festtafel Platz. Was für eine Festtafel? Passafeier. Er betete, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch das ist Stoss im Garten Gethsemane, an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Oh, lass den Kelch, wo die Sünde von uns auch noch, unsere moralischen Vergehen, auch die Kriegsverbrechen, auch unsere bösen Gedanken, auch die Untreue, die drinnen ist, und der Kelch, und wah! Oh, ich möchte ihn nicht nehmen. Ich möchte ihn nicht nehmen. Und der Vater sagt, oder der Sohn weiß es selber natürlich auch, wenn du den nicht nimmst, dann geschieht nicht Vergebung. Dann kannst du die Sünden der Menschen nicht wegnehmen. Und darum nimmt er den Kelch. Ich sehe den Kelch, dass sie die Sünden von uns, unsere Vergehen, von der ganzen Menschheit. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Schon mal jemand gesehen, Hans-Uli, wo Blut tropft hat vor Schweiß? Alle Menschen haben gesündigt. Jetzt sind wir im Neuen Testament angekommen. Und das Leben in der Herrlichkeit verloren. Alle Menschen, keine einzige. Wir sind verloren. Das sagt die Bibel ganz klar. Und dann reden wir von der Gnade und von der Freiheit. Aber Gott erklärt uns aus Gnade und Gnade allein für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat, der Kelch eben genommen hat, Schuldbefreiung. Jeder Mensch muss einmal sterben, Hebräer 9, jeder Mensch muss einmal sterben und danach kommt Gottes Gericht, das Gericht kommt, das furchtbare Gericht Gottes. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist eine Drohbotschaft. Ja, ich weiß es. Aber genauso wurde auch Christus nur ein einziges Mal als Opfer dargebracht, als Opfer, das die Sünden vieler auf sich nahm. Wenn er zum zweiten Mal kommen wird, und er wird kommen, ja, er wird kommen, und ich glaube, er kommt bald, dann wird er nicht mehr kommen, um unsere Sünden zu begleichen, dann wird er kommen, um uns in seine neue Welt, ins verheißene Land Kanaan zu führen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend und ohne zu klagen. Und darum steht jetzt im Neuen Testament, in 1. Petrus 1, der Petrus ist so fasziniert, er ist der Big C. Er hat in diesem Moment, in dieser Nacht versagt. Aber er hat Gnade gefunden, Gnade gefunden. Denk daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Er hat euch losgekauft, nicht mit vergänglichem Silber oder Gold. Merken wir auch die Hinweise, die versteckten Hinweise hier, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen, fehlerlosen Lammes, der für uns geopfert wurde, dem Blut von Jesus Christus. Gnade. Und Gnade allein. Und darum, der Paulus, der ist überwältigt. Und ich wünsche mir nichts Ähnliches, das könnt ihr mir glauben, für mich persönlich, vor allem zuerst mal für mich persönlich, dass ich könnte so überwältigt einstimmen. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann da noch etwas gegen uns haben? Wer kann da noch Gericht gegen uns haben? Uns etwas anhaben? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns hergegeben. Und wenn Gott uns mit seinem, wenn Gott uns seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Wissen wir, was da hier steht? Gar keine Ahnung, was da steht. Wird er uns irgendetwas noch vorenthalten? Das ist eine rhetorische Frage. Und die Antwort auf die Frage heißt nicht mehr. Nicht mehr. Nicht, er wird uns nichts vorenthalten. Und darum sagt Jesus, wie sehr, er sagt das zu seinen Jüngern, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Nachdem er sie gegessen hatten, nahm er einen Becher mit dem Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund. Der neue Bund. Der alte Bund mit dem Gesetz und dem Opfer von dir. Und dir Blut, das hat keine Sünde wegnehmen können. Hat nicht retten können. Aber jetzt ist ein neuer, bedingungsloser Bund, begossen mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir lassen ein Lied, wo das eigentlich die Opfergeschichte darstellt, wo uns, vielleicht können wir in der Zeit, wo das Lied läuft, uns Gedanken machen, ist in unserem Leben noch gesäuerter Brotteig? Oder? Das ist ja ein Hinweis im Neuen Testament von den ungesäuerten Broten. Der Apostel Paulus, der das erläutert im Korintherbrief und das geistlich deutet und sagt, schaut, wir sollen das, was unser Leben durchdringen will, von dem alten Leben, von der Sündhaftigkeit, ausschaffen, bereinigen. Und während diesem Lied können wir uns das vielleicht in die Frage stellen. Und das ist die sogenannte Selbstprüfung vor dem Abendmahl. Wir hören das Lied.